OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, laufen die Top-Leute davon. Warum Strom aus Atomkraftwerken sexy ist, zumindest für Microsoft. Und Zuckerberg will sich unabhängig von Android und iPhone machen. Herzlich willkommen zum Valley Talk, featured bei Vivo.
Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Olaf Groth lässt sich heute entschuldigen, deshalb müsst ihr mit Matthias Hohensee, Corrie der Wirtschaftswoche hier im Silicon Valley und mit mir Vorlieb nehmen. Matthias, lass uns direkt einsteigen. Mira Murati, bislang CTO bei OpenAI in San Francisco, hat das Unternehmen verlassen. Zuvor haben bereits Ilya Sutskever und John Schulman dem Unternehmen den Rücken gekehrt. Jetzt wurde bekannt, dass OpenAI-Chef Sam Altman den kommerziellen das OpenAI. Mira Murati, bislang CTO bei OpenAI in San Francisco, hat das Unternehmen verlassen. Zuvor haben bereits Ilya Sutskever und John Schulman dem Unternehmen den Rücken gekehrt und jetzt wurde bekannt, dass OpenAI-Chef Sam Altman Anteile am kommerziellen Arm von OpenAI erhalten soll. Ganz schön viele News diese Woche von dem AI-Unternehmen in San Francisco. Matthias, das mit den Anteilen, das musst du uns genauer erklären.
Ja, Markus, das ist interessant. Also OpenAI ist ja eigentlich mal gegründet worden als Alternative zu Big Tech. OpenAI eben als offene Alternative. Und
Non-Profit.
Non-Profit-Unternehmen. Und dann zwischendurch hat eben Sam Altman und andere entschieden, okay, wenn wir das jetzt ausbauen wollen mit den großen Sprachmodellen, dann brauchen wir unwahrscheinlich viel Geld, ne, weil das viel Rechenleistung kostet, und haben überlegt, wo kriegen sie dieses Geld her? Und nur Geld einzusammeln als Non-Profit war wohl zu schwer. Deswegen hat man entschieden, da so eine Art kommerziellen Arm zu gründen, eben für die kommerziellen Sachen. Hat das getan, und das ist jetzt ein paar Jahre her. Und Sam Altman hat, soweit ich weiß, damals, weil das eben auch umstritten war, auf Anteile verzichtet. Der hat also dort auch keine Anteile genommen. Und jetzt sieht es so aus, als ob er eben jetzt doch Anteile haben will. Bloomberg berichtet bis zu 7%. OpenAI wird momentan bewertet bis zu 150 Milliarden Dollar. Das heißt, er würde so auf dem Papier so 10 Milliarden Dollar kriegen. Und das ärgert natürlich einige Leute. Vorweg eben Elon Musk, der ja damals einer der Mitgründer war von OpenAI und mit das erste Geld gegeben hat. Wie viel ist so ein bisschen offen, ne? Aber der hat ihn jetzt schon, glaube ich, mit Littlefinger verglichen. Das ist, wenn man jetzt Fan of Games of Thrones ist, das ist so eine Figur, die doch also so ein Intrigant ist, der immer versucht, seinen finanziellen Vorteil rauszuziehen. Ja, das Dumme ist, in der Serie wird er dann umgebracht zum Ende. Ich glaube, in dem Originalbuch von George R. R. Martin ist es wohl noch offen, weil er noch nicht so weit ist. Aber ja, also keine Ahnung, wie das da weitergeht bei OpenAI. Aber das ist so der Hintergrund. Und jetzt überlegt man eben diesen kommerziellen Arm, der ja von einem Non-Profit-Board überwacht wird, eben noch stärker für Profit zu ordnen, zu öffnen. Auch, dass zum Beispiel Investoren dort mehr Profit rausholen können. Das war bislang auch gekappt, und die wollen das jetzt eben interessanter machen. Und das läuft momentan ab.
Mira Murati, das ist die bisherige Technologiechefin von OpenAI gewesen, muss man sagen. Was weiß man über ihren Abgang? Wieso hat sie das Unternehmen verlassen?
Ja, man muss ein bisschen zurückgehen, ne, dass alles nicht alles Friede und Freude Eierkuchen ist bei OpenAI. Da haben wir ja schon, Markus, schon mehrfach drüber geredet. Du bist ja da auch ganz gut vernetzt. Und dass die Weltöffentlichkeit hat davon erfahren, eigentlich im November, wenn du dich erinnerst, die Chaostage von OpenAI, wo Sam Altman so völlig überraschend abgesetzt wurde und Mira Murati eben kurzzeitig eingesetzt wurde als Nachfolgerin.
Was, und dann, das sah so aus, als ob sie quasi am Lynch des Sam Altman beteiligt war und dafür gesorgt hat, dass er rausfliegt.
Ja, das ist ein bisschen umstritten, ob sie das tatsächlich war. Also es war wohl eher im Hintergrund Ilja Zuzkever und andere aus dem Board, die das vorangetrieben haben und sie versucht haben, auf ihre Seite zu ziehen. Was sie allerdings vergessen haben damals, war eben Microsoft-Chef Satya Nadella, mit einzubeziehen. Und der hat natürlich gleich die ganze Sache, hat er interveniert, hat gestoppt und hat das wieder rückgängig gemacht, ja.
Und nicht nur das, die Mitarbeitenden von OpenAI, die haben auch revoltiert und nach so ein paar Tagen sind immer mehr auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, ihr müsst dem Sam Altman wieder zurückbringen. Das ist der Mann, der dieses Unternehmen groß gemacht hat und zum Erfolg geführt hat. Und viele sind dann quasi temporär zu Sam Altmans Villa in San Francisco gefahren und haben dort sich mit ihm beraten. Damals war OpenAI noch relativ klein, so um die 200 Mitarbeitende. Das dürfte sich nach dieser Zeit natürlich auch schlagartig geändert haben. Aber die Stimmung ist nicht die beste. Große Machtkämpfe werden innerhalb von OpenAI immer wieder berichtet. Und das heißt auch, dass es nicht immer sehr organisiert und zielgerichtet zugeht. Ist auch kein Wunder, das Unternehmen ist brutalst gewachsen. Und jetzt, Matthias, hat die New York Times unlängst einen Artikel veröffentlicht, in dem drin steht, dass OpenAI quasi Milliardenbeträge verbrennt.
Ja, ist insofern nicht überraschend, weil wir wissen ja, dass GenAI eben eine ganze Menge Rechenleistung benötigt. Und dass das jetzt rauskommt, ist auch jetzt keine Überraschung, weil die versuchen ja gerade momentan wieder Geld einzusammeln, also zwischen 6 und 7 Milliarden bei einer Bewertung von 150 Milliarden Dollar. Und ich denke mal, die New York Times hat dort Unterlagen bekommen, die praktisch den Investoren präsentiert wurden. Und wenn man jetzt diesen Zahlen dann Glauben schenkt, dann wird wohl OpenAI in diesem Jahr, du kannst mich korrigieren, ich glaube 3,7 Milliarden Dollar erwarten die an Einnahmen, allerdings 5 Milliarden oder über 5 Milliarden Dollar an Ausgaben. Das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein für ein Wachstumsunternehmen. Die Frage wäre, wenn die jetzt das Wachstum zurücktreten würden, ob sie dann sozusagen weniger verlieren würden oder nicht. Das ist schwer zu sagen. Ein Problem ein bisschen bei OpenAI ist, dass die ja wirklich nur von einem Produkt abhängen, ne? Während jetzt die Big Tech Unternehmen wie Google, Amazon oder Apple, die haben halt verschiedene Produktlinien und da kannst du natürlich schon brenzlig werden, besonders wenn vielleicht irgendwann mal der Hype so ein bisschen zurückgeht und dann eben nicht mehr so viel Geld nachfließt.
Andererseits könnte natürlich ein Unternehmen von einem temporären Niedergang oder von einer Schwäche bei OpenAI profitieren. Das ist Microsoft. Von dem ist OpenAI elementar abhängig.
Absolut, ja. Und Microsoft hat ja einen echt guten Deal. Ich glaube, die haben bislang so 13 Milliarden Dollar da investiert. Aber der Großteil ist ja Rechenleistung, ne? Also letztendlich stellt das Microsoft zur Verfügung. Und es gibt wohl angeblich noch eine Auflage. Das heißt, wenn die das jetzt nicht so hinkriegen, dass sie diesen kommerziellen Arm stärker öffnen für Investoren, dann kann wohl die Summen, die jetzt dort bereitgestellt werden, dann auch in Schulden umgewandelt werden, also nicht in Equity. Und dann wäre halt die Frage, was dann passiert, auch zum Beispiel, ob jetzt auch wie Gläubiger dann wie Microsoft bestimmte Sachen fordern können oder auch mehr Anteile bekommen. Und man ist ja auf Microsoft letztendlich angewiesen. Einige sagen schon auch innerhalb von OpenAI, eigentlich sind wir mittlerweile eine Tochterfirma von Microsoft, so abhängig sind wir von denen.
Ja, das habe ich auch von einigen OpenAI-Mitarbeitenden gehört, denen das auf den Zeiger geht, weil die auch sagen, naja, Microsoft ist jetzt nicht unbedingt so sexy und wir helfen dort einem Unternehmen, das bislang keine so großen Aktien in dem ganzen AI-Geschäft gehabt hat. Das haben die sich, das ganze Wissen haben die sich angeeignet, weil sie eben so viele Milliarden bei OpenAI investiert haben. Und das Verrückte ist eigentlich, dass vermutlich Teile der AI, die auf dem neuen iPhone von Apple zum Einsatz kommen, auf Microsoft-Maschinen gehostet sind. Das ist schon eine verrückte Konstellation dieser einstigen beiden großen Konkurrenten.
Ja, das ist mal interessant, diese Verbindung zwischen Microsoft und Apple. Du erinnerst dich, Markus, dass damals auch Steve Jobs letztendlich ein großes Investment bekommen hat von Microsoft, als es Apple wirklich schlimm ging. Und vor allen Dingen die Zusage, was noch wichtiger war, dass Microsoft sein Office-Paket weiterentwickelt, ne, für Apple und das weiter anbietet. Also da war schon immer so eine Symbiose und insofern ist das lustig und es ist aber auch ein bisschen, wenn man jetzt mal überlegt, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dass eigentlich OpenAI als Alternative zu Big Tech angetreten ist, also damals vor allen Dingen gegen Google. Und dass sie jetzt sozusagen eine Art Wurmfortsatz werden können von Big Tech, also in dem Sinne dann von Microsoft, also war sicherlich nicht so im Interesse der Gründer.
Eine Frage noch zu Mira Murati. Das ist eine Frau, die sicherlich große Verdienste sich erworben hat bei OpenAI. Die hat natürlich einen tollen Namen in der AI-Szene hier in San Francisco. Was können wir von ihr erwarten? Wird die zum Konkurrenten wechseln? Was glaubst du? Oder wird sie Risikokapital einsammeln und was Eigenes gründen?
Ja, ich habe mit einem Freund gesprochen, also ein ehemaliger Topmanager von Google, der sich da auch ganz gut auskennt in der Szene. Und für ihn war das irgendwo normal beim Unternehmen, was jetzt, sagen wir mal, schon ein bisschen länger besteht. Also er hat jetzt spekuliert, dass wahrscheinlich Mira Murati ihre Option, dass die also gewestet sind, dass sie also dort oder weite Teile davon. Und er sagt, für sie ist das viel besser. Sie kann jetzt dort rausgehen, sie hat so einen Namen, hat so ein Pedigree in der Branche, sie kriegt sofort Finanzierung. Und vielleicht macht sie dann ja auch andere Dinge. Ne? Also mit den Sprachmodellen, das ist ein bisschen umstritten, weil wie kannst du damit Geld machen? Kannst du damit langfristig Geld machen? Oder ist letztendlich die Wertschöpfung mehr auf diesen Anwendungen, die darauf beruhen und die man dann in Unternehmen bringen muss und zur Anwendung? Vielleicht will sie dann auch sowas machen, aber die würde sofort mit Kusshand, würde die wahrscheinlich Milliarden einsammeln können. Und ich denke, die ist ja auch noch sehr jung. Wir werden sie also weiterhin sehen.
Wir kommen zu unserem nächsten Thema, liegt gar nicht so weit entfernt. KI ist nicht nur faszinierend, es kostet auch unglaublich viel Kohle. Der mit Abstand, und Kohle ist das richtige Wort, der mit Abstand größte Posten sind nämlich die Stromkosten. Um die Rechenzentren zu betreiben. Microsoft will dafür jetzt ein Atomkraftwerk an der US-Ostküste wieder hochfahren, das vor 5 Jahren stillgelegt wurde. Und dieses Atomkraftwerk, Matthias, hat keinen sonderlich guten Namen.
Nee, das ist, hat Geschichte geschrieben hier in den USA, dieses sogenannte Three Mile Island Atomkraftwerk, was 1979 eine teilweise Kernschmelze hatte, also ein Reaktor dort, muss man dazu sagen. Und hier sind etliche Filme darüber gedreht worden. Also es hat wirklich keinen Ruf und es ist aber nur ein Reaktor. Ne? Und ein anderer Reaktor, der hat noch bis 2019 Strom geliefert und wurde dann abgeschaltet. Und um diesen Reaktor geht es jetzt, den will also Microsoft reaktivieren. Und hat den Betreiber praktisch überredet dazu, aber auch nur unter der Maßgabe, dass Microsoft dann für 20 Jahre den Strom dort abnimmt. Na, sonst würde sich das für den Betreiber auch nicht rechnen.
Jetzt muss man dazu sagen, KI wird weiter zunehmen. Der Stromverbrauch für KI ist enorm. Der wird weiter wachsen. Gerade hier in Kalifornien durfte man um Nuklearenergie nicht herumkommen. Das zeigt sich auch bei dem letzten verbliebenen Atomkraftwerk in dem Bundesstaat. Das soll nämlich nicht abgeschaltet werden, sondern weiterlaufen.
Genau, das soll bis 2030 erstmal weiterlaufen und dann schaut man weiter, obwohl es jetzt eigentlich vergangenes Jahr sollte es abgeschaltet werden, was sehr, sehr umstritten ist, weil es auch noch in einer Erdbebenregion liegt und es dort doch Stimmen gibt, die sagen, ja, wie sicher ist das jetzt? Und es ist aber so, dass auch der Staat Kalifornien einfach, weil nicht nur durch KI, sondern auch dass generell der Stromverbrauch zunimmt, einfach diese Art Grundlast braucht, wenn die nicht auf Fossile gehen wollen, also auf Natural Gas. Und genauso ist es eben hier bei Microsoft. Ne? Microsoft hat eigentlich nur die Alternative, auf Natural Gas zu gehen. Ne? Das ist aber ein fossiler Brennstoff. Mhm. Kernkraft ist das nicht. Ne? Also letztendlich wird dort kein zusätzliches Carbon erzeugt. Aber es ist natürlich eine umstrittene Energie. Es ist auch eine teure Energie. Und man könnte jetzt mit Natural Gas, könnte man noch mit Carbon Capture, also praktisch mit dem
Einsammeln,
ne, das CO2. Aber das ist eine Technologie. Ich habe mich gerade neulich erst wieder stärker damit beschäftigt, mit ein paar Experten geredet. Da macht man sehr viele Fortschritte, aber es ist immer noch sehr teuer. Ne? Und das wird auch eine Zeit dauern, ne, bis ja. um sowas zu installieren. Und die Frage ist auch, was macht man dann eben mit den eingesammelten CO2? Presst man das jetzt unterirdisch? Verarbeitet man das? Also es ist ein Problem und KI wird das letztendlich noch verschärfen.
Und wir erleben das hier in Kalifornien ja auch immer wieder. In den kommenden Tagen rollt eine weitere Hitzewelle hier auf uns zu mit Temperaturen weit über 40 Grad. Und der große Stromversorger des Bundesstaates, PG&E heißt der, hat schon angekündigt, es wird vermutlich in einigen Regionen zu gewollten Stromabschaltungen kommen, weil eben der Netzbedarf, wenn so eine große Hitze herrscht, nicht mehr gedeckt werden kann. Da kann man nicht genug Strom von anderen Bundesstaaten zuliefern. Es steht im Netz zu wenig Strom zur Verfügung. Also auch das ist ein Indikator, dass Kalifornien da vermutlich um die Atomkraft nicht herumkommt und dieses Kernkraftwerk weiter betreiben will. Was bedeutet das eigentlich, wenn man das überträgt auf Europa? In Deutschland sind so gut wie alle Atomkraftwerke, ich glaube, alle abgeschaltet oder sie werden fast oder werden abgeschaltet werden in ein paar Jahren. Wie will man bei so einer Zukunftstechnologie wie AI mithalten können, wo im Augenblick zumindest der Stromverbrauch enorm hoch ist?
Ja, in Europa sieht man das ja sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt ja Länder, die Atomkraft weiter ausbauen. Also Frankreich, Großbritannien, glaube ich, baut gerade. Finnland will bauen. Und man hat allerdings in Deutschland entschieden, also noch unter CDU-Regierung, dort auszusteigen aus der Atomkraft. Und ja, ich kann nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Ich denke, das war ein Fehler, das vorzuführen. Also gerade wegen dem auch Ukraine-Krieg und wegen der Abhängigkeit von Natural Gas. Also die verbliebenen Atomkraftwerke, die wir haben, die hätte man letztendlich weiterlaufen lassen sollen. Nun ist es passiert, die sind abgeschaltet und das bedeutet auch, wenn man das jetzt weiterdreht, dass natürlich Europa dann bei generativer künstlicher Intelligenz einfach auch ein Problem hat oder zumindest Deutschland wird ein Problem haben, weil man eben nicht genug Grundlaststrom zur Verfügung stellen kann. Oder aber man baut das eben durch Stromspeicher aus. Das kann aber nicht so schnell geschehen und wird auch viel, viel Geld kosten.
Ja, hier in Kalifornien könnte man das natürlich auch locker machen, tut es zum Teil auch, indem die Solarenergie massiv ausgebaut wird. Das hat auch Erfolg, aber es dauert eben, bis so groß angelegte Felder dann eingespeist werden können, bis dort die Batteriespeicher überhaupt da sind. Da scheut man sich noch vor, weil die Investitionskosten so enorm hoch sind. Andere Länder haben andere Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel im Nahen Osten. Viele der ehemaligen oder der reichen Erdöl exportierenden Länder dort, die investieren ganz massiv, nämlich in Rechenzentren.
Mhm, absolut, ja. Die sehen da einen riesigen Markt, ne, dass sie das eben dann auch zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, wir werden uns dann einfach in Deutschland darauf einrichten müssen. Ich setze da immer noch auf Innovation. Ich habe mich hier ein paar Experten unterhalten im Bereich KI, die sagen, naja, also wir müssen dann einfach ein bisschen auch effektiver umgehen mit dieser Rechenleistung? Wofür setzen wir das ein? Zu welchen Zeiten setzen wir das ein? Geht das vielleicht auch mit kleineren Modellen? Und die Grafikprozessoren werden letztendlich auch immer effektiver. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, sozusagen das in Deutschland mit Stromspeichern auszubauen. Die Frage ist halt, was kostet das? Und kann man dann mit anderen konkurrieren? Oder auch bei der Abwärme mit Rechenzentren zum Beispiel, was macht man damit? Also ich würde jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, aber ich meine, es ist nun passiert, aber im Nachhinein war es halt ein Fehler, da die sicheren Atomkraftwerke, die wir hatten, abzuschalten, das kristallisiert sich immer stärker raus.
Datenbrillen sind im Augenblick und noch immer nicht wirklich sexy, auch wenn ein Robert Scoble vor gefühlten 20 Jahren mit der Google-Brille unter der Dusche sich hat ablichten lassen. Orion heißt die neue AR-Datenbrille, die Mark Zuckerberg, der Meta-Chef, jetzt vorgestellt hat, ist noch ein Prototyp, ist sehr groß, ist klobig und zunächst nicht auf dem Markt zu bekommen, weil eben Prototyp. Was steckt hinter dieser ganzen Initiative? Das zeigt uns einmal mehr, Matthias. Mark Zuckerberg, der glaubt und klebt noch immer an seinem Metaverse.
Also Mark Zuckerberg will auf Teufel komm raus die nächste Computing-Plattform einführen und dort führend sein. Er hat entschieden, dass das erweiterte Realität bzw. virtuelle Realität sein will. Ist übrigens auch was Apple zum Beispiel ähnlich sieht. Die Frage ist halt, wie lange das dauern wird. Und er hat halt schon über 100 Milliarden dort investiert, auch in sein Metaversum, was ja so ein bisschen umstritten ist. Und es muss ja natürlich auch ein bisschen was zeigen. Und das hat er eben dort auf der Keynote gemacht. Er hat ja vorher schon so ein bisschen auch im Podcast erzählt und hat da so ein bisschen die Herausforderung mit Apple gesucht, dass eben Meta, sein Unternehmen, ganz anders ist als Apple, dass man einfach versucht, Sachen zu machen und dann zu korrigieren und so weiter. Und das hat er jetzt eben auch gemacht. Also sowas würde ja Apple nie machen. Also diese Brille ist ein Prototyp, die wird nur intern eingesetzt. Die haben um die 1000 Brillen wohl erstmal produziert, die wohl um die 8.000 bis 12.000 kosten soll. Boah. Pro Modell. Das heißt, es wird noch ein paar Jahre dauern. Selbst Meta, die ja viele Sachen, also ihre Quest 3 auch subventionieren, selbst Meta kann das mit seinem Profit von, ich glaube, es waren 13 Milliarden im vergangenen Jahr, könnten die nicht quersubventionieren. Also es wird noch ein paar Jahre dauern. Aber er hat da, glaube ich, schon mal so eine Art Benchmark gesetzt, ne? Wo da die Reise hingeht und was man machen kann. Und die Brille ist an sich schon recht beeindruckend, wenn das so funktioniert, wie er es dort gezeigt hat.
Kannst du das mal kurz beschreiben oder was sind so Feature, wo du sagst, oh wow, das sieht gar nicht mal so schlecht aus?
Also muss dazu sagen, ich habe selber diese Ray-Ban Meta-Brille, wo ich überlegt habe, die habe ich gekauft, behalte ich die jetzt oder nicht? Und ich werde sie jetzt behalten, weil die ist schon mal ganz gut. Das ist also eine normale Sonnenbrille. Also ich habe noch diese Transition-Gläser, die sich dann in der Sonne verdunkeln und man kann da Musik hören, man kann, es ist noch ein bisschen rudimentär, man kann die AI von Meta fragen, so wie das Wetter wird und so bestimmte Sachen oder auch sagen, okay, was sehe ich gerade, ne, mit dieser Brille? Ne? Das ist vielleicht auch für Sehschwache und Blinde ganz, ganz interessant. Und man kann Videos aufnehmen und Fotos machen. Also es ist schon ganz, ganz interessant. Diese Brille hier, die jetzt kommen soll, Orion, ist natürlich noch wesentlich interessanter. Also erstmal ist es natürlich schon immer noch eine mächtige Brille. Ne? Also sieht so ein bisschen aus wie so Puck die Stubenfliege, ne?
Oh,
wenn man
Gott.
Das hier aufsetzt. Aber sie haben halt, ich glaube, Siliziumkarbid als Gläser genommen, also Brillenlinsen, und haben dort Nanostrukturen reingedruckt. Und haben in der Brille die Projektoren drin, dass also sozusagen in diese Gläser reinprojiziert wird. Und durch diese Nanostrukturen kann man wohl räumliche Tiefe erweitern. Und wenn man eben reinschaut, dann sieht man dort eben, wie auch bei der Apple Vision Pro, sieht man eben dort Bilder, die praktisch ins Sichtfeld eingeblendet werden. Und man kann dann auch mit der entweder mit der Stimme oder mit Augenzwinkern. Dazu gibt es auch noch so ein Band, das man sich umlegen kann, dass man also auch mit Handbewegungen dann eben Fenster größer machen, kleiner machen kann, manipulieren. Also das ist schon ganz, ganz interessant. Und laut Meta, die haben die Batterie in die Brillenbügel eingebaut. Also soll man angeblich 2 Stunden, je nachdem, was man halt macht, soll man das benutzen können. Ja, das würde ich ein bisschen mit Fragezeichen. Also meine Ray-Ban, die, ja, wenn ich die jetzt richtig nutze und auch Videos mache und so weiter, also die schafft so 2 Stunden. Danach kann man sie wieder aufladen, was jetzt kein Problem ist. Wenn der Strom jetzt weg wäre, ist immer noch eine normale Sonnenbrille, ne? Aber es zeigt auch, wo das hingeht. Und was ich halt interessant fand, Markus, war, weil es war einfach eine sehr, sehr interessante Präsentation von Zuckerberg, auch was er im Bereich AI machen will. Und das ist eigentlich die Art von Präsentation, die man früher mal unter Steve Jobs von Apple gewohnt war. Während Apple wie wirklich langweilige Präsentation mittlerweile macht. Guck dir das iPhone 16 an und so weiter.
Die sind alle einstudiert und nett gefilmt und die sehen alle gut aus, aber da ist keine Spannung mehr drin, da ist kein Überraschungseffekt mehr drin. Das ist alles verloren gegangen. Ich wollte zurück, du hast da angesprochen, der Grund für die Vorstellung dieser Brille war die Entwicklerkonferenz von Meta vor ein paar Tagen hier im Silicon Valley. Und es gab auch Kritik, muss man sagen. Die da lautete, Mark Zuckerberg ist einer der wenigen CEOs der großen Tech-Unternehmen, der Wert darauf legt, dass erstmal er vorne auf der Bühne steht und dann lange nichts mehr neben links und rechts neben ihm steht, dass er sozusagen immer im Mittelpunkt stehen will, war eine der Kritiken, die er sich in diesem Zusammenhang hat anhören lassen müssen.
Ja, vielleicht hat er das auch mit Absicht gemacht. Also in der Vergangenheit hat er ja doch hier seinen Technologiechef Andrew Bosworth auch mit auf die Bühne geholt und andere. Ich denke mal, das hängt aber auch damit zusammen, dass Zuckerberg zeigen will, dass das eben seine Wette ist. Ne? Er ist halt der bei Meta alles kontrolliert durch seine Stimmenmehrheit. Und er kann als Gründer eben auch viele Dinge machen und das hätte er als Nicht-Gründer auch gar nicht machen können. Also diese Milliarden, die er da reingesteckt hat, die Kritik, die es gab. Und die Meta-Aktie war ja auch vor 2 Jahren mal richtig abgefallen auf bis zu $80. Jetzt steht sie, glaube ich, bei über 500 wieder, weil es zwischendurch mal Zweifel gab. Okay, ist er da falsch abgebogen? Macht er da Fehler? Verbrennt er nur Geld? Ich denke mal, für ihn war das wichtig zu zeigen, dass er dahinter steht. Er ist derjenige, der das auch weiter vorantreiben wird. Aber es ist interessant, ne? Wenn man so Mark Zuckerberg mal ganz am Anfang erlebt hat, wie schüchtern er eigentlich war und dass er eigentlich gar nicht so in der Öffentlichkeit auftreten wollte. Und ja, ist jetzt dieser so fast schon Entertainer geworden. Natürlich auch mit aller Kritik, die es an ihm gibt und glaube ich, die auch gar nicht vermeiden kann in dem Feld, in dem er tätig ist bei sozialen Netzwerken.
Er ist da sicherlich gereift und beweist eine große Disziplin.
Das kann man auf alle Fälle so sagen, ja.
Wir kommen zu unserem letzten Thema. Intel steht schwer unter Druck, ein großer Schock, das habt ihr alle mitbekommen, war natürlich in den vergangenen Wochen, dass Intel plötzlich gesagt hat, wir bauen doch kein neues Chipwerk in Deutschland. Da war die Enttäuschung groß. Das Geld bei Intel sitzt nicht mehr so locker. 15.000 Leute müssen gefeuert werden. Die große Frage ist, kann Intel überhaupt noch mit so Firmen wie TSMC mithalten?
Ja, Markus, das ist die ganz große Frage, die Gretchenfrage letztendlich bei Intel, ob deren Produktionsprozess mittlerweile so gut ist, dass sie wirklich mithalten können mit TSMC. Und es gab wohl irgendwie Versuche mit Broadcom, wo die versucht haben, dort das einzusetzen. Das ist wohl nicht so gut gelaufen. Das ist alles noch so mehr so Spekulationen. Und das ist aber, das ist eigentlich der Knackpunkt, ob Intel dort sich weiter über Wasser halten kann und erfolgreich sein kann. Die müssen das unbedingt in den Griff kriegen. Man kann damit argumentieren, okay, und ich sehe das auch so, wir brauchen Intel letztendlich als den verlässlichen Anbieter der westlichen Welt sozusagen, falls China irgendwann mal entschließen sollte, Taiwan zu annektieren und TSMC kommt da ins Trudeln und damit auch die Versorgung der Welt sozusagen mit Mikroprozessoren. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass, wenn das hoffentlich nicht passiert, dass jetzt Intel einfach so die Chips abgenommen werden, auch wenn die teurer sind. Ich glaube, so funktioniert halt Kapitalismus nicht. Ne? Also meine Hoffnung ist eigentlich, dass diese Abhängigkeit von Chips, dass die eigentlich für eine friedliche Welt sorgen wird, weil letztendlich weder China hat noch Interesse, dass wir da in einen Krieg reingeraten, weder die westliche Welt. Also alle, es würde allen nur schaden. Na, die Frage ist, wenn man jetzt wie Intel sowas aufbaut, nur unter der Prämisse, wir brauchen diesen sicheren Anbieter. Und kann man vielleicht noch mit Militäraufträgen, ne, die US-Regierung hat ja auch gerade noch einen größeren Militärauftrag an Intel gegeben, kann man vielleicht noch Geschäft machen, aber das Geschäft an sich muss stimmen, ne, sonst gerät das Unternehmen in Schieflage.
Ja, das ist irgendwie traurig mit Intel und jetzt hat man so in den vergangenen Wochen den Eindruck gewinnen können, das Unternehmen steht wirklich an einem Scheideweg. Also zieht es einfach den Aufbau dieser neuen Werke durch und wird es zum Erfolg werden? Die Antwort haben wir mittlerweile. Einzelne Werke werden jetzt doch nicht gebaut, unter anderem eben in Magdeburg. Und wir haben schon ja mehrfach drüber gesprochen, kann sich Intel-Chef Pat Gelsinger unter diesen Vorzeichen überhaupt noch halten? Aber das scheint jetzt im Moment alles sehr, sehr schwierig bei diesem einstigen Chip-Branchen-Primus auszusehen.
Also sehr, sehr schade. Ich kenne viele Mitarbeiter, auch Ex-Mitarbeiter von Intel. Die haben unwahrscheinlich gute Leute da, auch Talente bei Intel. Es ist sehr, sehr schade, was dort letztendlich passiert. Und Gelsinger ist ja an sich eigentlich auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Hat allerdings eben auch, muss man einfach so sagen, Pech gehabt. Also letztendlich hat niemand, und ich würde sogar argumentieren, selbst Jensen Huang hat nicht gedacht, dass es so einen wahnsinnigen Boom geben würde bei AI und so schnell. Und dass das letztendlich die Rechenzentren so schnell revolutioniert. Und das ist halt das Problem, dass jetzt Intel da eigentlich in seinem wichtigen Kerngeschäft auch, ne? Das ist ja nicht nur Prozessoren für Personalcomputer, sondern eben auch Serverchips für Rechenzentren, dass es jetzt so enorm unter Druck und so vielen Seiten gerät und dadurch dann letztendlich nicht genügend Mittel hat, um diesen Ausbau der Werke voranzutreiben, die man als Auftragsfertiger benötigt.
Valley Talk war das, unsere jüngste Ausgabe. Die nächste Ausgabe könnt ihr in vermutlich 2 Wochen wieder hören. Und dann haben wir einen Überraschungsgast für euch parat. Wer das ist, verraten wir nicht. Und hoffen, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.